Willkommen zu Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion. Spannende Gäste und interessante Geschichten rund um den Sport im Oldenburger Münsterland.
Hallo und herzlich willkommen zur Auszeit, dem Podcast der OM Medien Sportredaktion. Ich bin Andreas Hammer, Sportredakteur bei OM Medien. Und als Gast begrüße ich heute in der 12. Folge unseres Podcasts Christoph Nisius, Trainer der Drittliga-Handballerin von SF in Vechta. Herzlich willkommen, Christoph. Schön, dass du da bist.
Moin, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Christoph, der Derby-Sieg gegen Garrel ist jetzt fast 2 Wochen her. Am Ende ein unglaubliches 36-25, zur Halbzeit 22-10. Ich kann mir vorstellen, dass das Training in den letzten 2 Wochen Spaß gemacht hat. Oder wie war das?
Also generell muss man sagen, es war schön, dass das Spiel an einem Freitagabend war. So konnte man das Wochenende und den natürlich grandiosen Sieg ausgiebig und ausführlich genießen. Aber da wir aktuell in der Crunch-Time sind, Saisonendspurt, wo es um wichtige Punkte geht gegen den Abstieg für alle, richtete sich das Team und auch der Fokus ab Montag schon wieder voll auf den nächsten Gegner und auf das nächste Spiel.
Wie wichtig war der Sieg mit Blick auf den Klassenerhalt? Können wir jetzt davon ausgehen, dass Vechta auch in der nächsten Saison in der dritten Liga spielt?
Also wir haben zumindest ein großes Stück in die richtige Richtung getan. Aber es ist ja bei uns in der Staffel alles so eng beieinander. Jetzt das kommende Spiel am Wochenende ist nochmal wichtig, 2 Punkte zu holen. Dann haben wir den Deckel zumindest schon in der Hand. Und die Chancen stehen statistisch, mathematisch sehr, sehr gut. Also ich bin so oder so überzeugt, dass wir die Klasse halten. Wir haben alle Mittel, wir haben die Stärke. Ja, 2, 3 Punkte fehlen noch und bin mir sicher, dass wir die in den nächsten 2, 3 Spielen holen.
Hauptsache nicht Achter werden, oder wie siehst du das?
Ja, definitiv.
Ja, das würde ja bedeuten, dass ihr an einer irrwitzigen Relegationsrunde teilnehmen müsstet.
Genau, das wären ja 5 Mannschaften aus den anderen 4 Staffeln und jeder gegen jeden doppelt. Also es wären für jede Mannschaft nochmal 8 Spiele in ganz Deutschland bis weit in den Juni rein. Das möchte jeder vermeiden. Definitiv wollen wir natürlich auch nicht absteigen. Also von daher minimal Ziel 7. Platz. Und ja, wir sind auf gutem Weg.
Ja, sieht ja ganz gut aus im Moment. Ne? Ja, deinem Team steht ja nach der Saison ein kleiner Umbruch bevor. Luca Vodde hört auf, Tina Schwarz, Clara Germann, die Klasen-Zwillinge, Marie Majewski geht weg. Bring uns doch mal auf den aktuellen Stand. Wie sieht der Kader künftig aus? Auf welche Neuzugänge dürfen sich die Fans freuen?
Also generell gilt zu sagen, ein Umbruch in der dritten Liga hat man immer. Im Schnitt sind es immer 5 bis 6, die in den meisten Vereinen wechseln. Natürlich ist das jetzt einschneidend mit solchen gestandenen Spielerinnen, die lange Jahre aktiv waren, wie Luca Vodde oder Tina Schwarz. Das sind Identifikationsfiguren in dem Verein. Das ist natürlich menschlich, sportlich schwer aufzufangen. Sportlich haben wir gute Ansätze und Lösungen, auch die jungen Spielerinnen, die in die Fußstapfen treten, machen ihren Job gerade sehr gut. Nichtsdestotrotz, dieser Umbruch, ja, ist da. Neuzugänge sind schon im Petto. Aktuell haben wir 3 Neuverpflichtungen. Eine mit Theresa Beermann ist ja schon seit Dezember bekannt. Die anderen beiden werden jetzt innerhalb der nächsten 14 Tage gelauncht. Auf strategisch wichtigen Positionen, der Torhüter-Position und der rückraumrechten Position. Und es laufen weiterhin sehr, sehr gute Gespräche, wo wir auch merken, dass wir im Vergleich zu letztem Jahr sehr hohe positive Resonanz haben, dass man bei uns spielen möchte und wir nicht, ich sag's jetzt mal, Klammer auf, Spielerinnen überreden müssen, zu uns zu kommen.
Also ihr plant da noch mehr. Es sind ja doch einige Lücken, die da geschlossen werden müssen.
Genau. Also das Grundgerüst steht ja, wir haben auf jeder Position schon eine Besetzung oder teils doppelt. Also wir sind jetzt schon spielfähig, aber am Ende in der Drittligasaison braucht man Auswechselspielerinnen, da ja Verletzungen, berufliche Verpflichtungen sind nun mal da in der Liga zwischen Leistungshandball und doch noch Amateursport. Von daher haben wir noch 3, 4 Lücken, aber sind zuversichtlich, die in den nächsten 3 bis 4 Wochen final schließen zu können.
Du hast ja in unseren Gesprächen schon mal angedeutet, dass es oft sehr schwierig ist, junge Talente für die dritte Liga zu begeistern, weil viele den hohen Aufwand scheuen. Erzähl mal, was erlebst du da so?
Ja, also generell gibt es schon viele, die haben Interesse, dritte Liga zu spielen. Das Wichtigste ist ja noch immer die Leistung, die muss einigermaßen passen, dass sie drittligatauglich ist oder in absehbarer Zeit werden kann. Da ist das Problem, dass es am Ende, haben wir uns das mal ausgerechnet, unsere Damen im Drittliganiveau Mittelfeld gehören zu 0,1% der besten deutschen Handballer. Das ist schon was und die muss man dann auch erstmal finden. Am besten in der Umgebung, dass sie nicht weite Anfahrtswege haben. Und dann eben der Aufwand, der heute betrieben werden muss, ist ein anderer als vor 5 oder 10 Jahren. da seitens des DAB's das auch immer mehr professionalisiert wird, auch die dritte Liga. Jetzt auch mit der Kürzung auf 48 Teams kommt da nochmal eine andere Schärfe rein. Und wenn man drin bleiben möchte oder ein Team sein möchte, welches sich etabliert, muss man einen gewissen Aufwand gehen. Der heißt mittlerweile 3 bis 4 Mal Halle plus Krafttraining plus Laufeinheiten. Und das in dem Kontext mit der Leistungsfähigkeit und auch einer Generation, die vielleicht nicht mehr diese Leidenschaft hat oder auch sehr früh Richtung Work-Life-Balance oder Freizeit-Balance aktiviert ist, das wird zunehmend für den Handballsport generell schwieriger, ja.
Also du hast schon den Eindruck, dass das früher anders war.
Definitiv. Also zu meiner aktiven Zeit in der dritten Liga wurde 3-mal Halle trainiert und dann war man sehr gut dabei bei den Männern. Und bei den Frauen teilweise vor 15 Jahren, also 5 bis 10 Jahre, 2-mal. Und das sind jetzt andere Zeiten. Die Leistungsnachwuchszentren mit ihren zweiten Mannschaften, die in der dritten Liga ja sind, trainieren 8-mal Halle plus plus. Von daher ist mehr Aufwand da. Der Handballsport hat sich durch die athletische Komponente nochmal extrem nach oben entwickelt in den letzten 5 bis 10 Jahren. Und der Aufwand ist schon für die Liga enorm, für das, was auf der anderen Seite in welcher Form auch immer überbleibt.
Die dritte Liga ist ja irgendwo zwischen Amateur- und Profisport angesiedelt. Ihr trainiert auf einem sehr hohen Niveau und müsst in den Spielen auch schon sehr weit reisen. Aber Geld verdienen können die Spielerinnen mit ihrem Sport nicht. Könnte der Deutsche Handballbund aus deiner Sicht da mehr machen, um den Drittliga-Handball attraktiver zu machen?
Das ist eine schwierige, große Frage, weil da sehr viele Probleme drumherum noch sind. Wir leben in einer Zeit, da sind so viele Angebote, moderne Sportarten, die gab es vor 10 Jahren noch nicht. Auch andere Themen, die ablenken, die jungen Sportler und Sportlerinnen, wie Social Media, Insta und, gab es auch noch nicht vor 10 Jahren. Das sind halt Einflüsse, die spielen in die Gesamtsportart mit rein. Ich glaube schon, dass man es attraktiver machen könnte oder anders fördern und fordern, auch wenn man die Breite wieder stärken würde in Deutschland. Ich habe das Gefühl, der DRB ist manchmal so im Zugzwang, weil die Medaillen bleiben die letzten Jahre aus. Man will die Spitze um alles, was geht, schneller fördern, besser machen, was in der dritten Liga ja auch ankommt, da die Nachwuchstalente oder die U23, U19 Nationalspieler ja bei uns in der dritten Liga meistens gefördert werden. Macht es aber für die breite Masse, sei es als Zuschauer oder Sportler, manchmal nicht attraktiv. Wir in Vechta versuchen dagegen zu arbeiten und sagen, da ist ein Aufwand, also hat auch eine Spielerin gewisse Annehmlichkeiten verdient, sei es eben eine Aufwandsentschädigung oder eben, dass einige Spielerinnen die Möglichkeiten haben, durch uns mobilisiert zu werden und eben kein Sprit oder kein Auto bewegen zu müssen, um zum Training oder die Spiele zu erreichen, genau.
Nur mit eigenen Spielerinnen kann sich ja wahrscheinlich kein Verein auf Dauer in der dritten Liga halten. Worauf kommt es aus deiner Sicht an? Was muss SFN Vechta machen, um Spielerinnen zu bekommen, die so stark sind, dass sie den Verein langfristig in der dritten Liga halten?
Mittelfristig ist es so, man braucht klare, definierte Konzepte. Möchtest du ein Nachwuchsleistungszentrum sein und immer wieder junge Spielerinnen hervorbringen? Das ist ja aufgrund der letzten Jahre in Vechta nicht gegeben, durch unsere Jugendsportkoordinatorin Maike Deben, die da gerade sehr viel entwickelt und andere im Hintergrund. Ist das ein langfristiges Projekt? Das ist natürlich wünschenswert, wenn man jemanden aus der eigenen Jugend in die erste Dame oder in die höchsten Seniorenmannschaften hieven kann. Aber in absehbarer Zeit schwierig bei uns in Vechta. Von daher geht es über den anderen Weg, dass man einen Rahmen schafft, um für junge Spielerinnen aus ganz Deutschland attraktiv zu sein, dass sie sich weiterentwickeln wollen mit dem Verein selber, aber auch für sich. Und so ist gerade die zweigleisige Strategie.
Bist du mit den Rahmenbedingungen in Vechta zufrieden?
Ja, also wer mich kennt, der weiß ja, ich bin sehr rastlos und nie zufrieden mit etwas. Aber es tut sich sehr viel. Und das Schöne an Vechta, deswegen ich ja auch verlängern werde, dass die Rahmenbedingungen so sind für eine dritte Liga, dass man auf den Nährboden was entwickeln kann und vor allen Dingen was Spaß macht. Plus, dass ich dieses Gefühl habe, dieses Team fernab von den Spielerinnen, das Team um das Team. Es ist sehr sensationell, was ich selten kennengelernt habe in dieser Form. Eine Mischung aus familiär, professionell und engagiert. Und diese drei Komponenten zusammen, muss ich sagen, machen mir Spaß, da zu arbeiten in dem Umfeld. Von daher würde ich sagen, ist man gut aufgestellt, ja.
Wenn du über die Vereinsgrenzen hinausschaust, wie siehst du den Handball hier in der Region aufgestellt?
Kontroverse Frage. Ich komme ja, wie gesagt, aus aus dem Lübecker Raum. Dort haben wir zwei große Vereine mit dem VfL Bad Schwartau, der in der zweiten Bundesliga spielt, die Jugendmannschaften in den höchsten Ligen und dem MTV Lübeck auch. Leistungszentrum, höchste Ligen in den meisten Jugendmannschaften. Das ist hier im näheren Umfeld ja nicht gegeben. Deswegen ist das immer eine Ansichtssache. Ich glaube, hier fehlt es an qualifizierten Trainern und ein Stück weit eine Begeisterung und Zusammenhalt in der Region. Was mir aufgefallen ist, hier kochen viele ihr eigenes Süppchen und ein gewisser Konkurrenzdruck oder Konkurrenzgedanke ist da, ohne eben die jungen Sportlern im Nachwuchsbereich, egal ob männlich oder weiblich, jetzt im Fokus zu haben, dass man die entwickelt und für die das Beste möchte. Da hat jeder aus meiner Sicht zu viel die Vereinsbrille auf, um Talente auch zu fördern. Und das, glaube ich, steht der Region im Wege, dass aktuell, so wie ich das überblicke, wenig oben ankommt.
Ich finde, ihr spielt meistens einen tollen Handball, den man sich wirklich gut angucken kann. Und in der Halle ist ja auch immer gut was los, vor allem im Vergleich zu anderen Drittliga-Standorten. Könnte man trotzdem was machen, um noch mehr Zuschauer in die Halle zu bekommen?
Ja, also ich glaube, generell kann man immer was tun. Aber wir müssen sagen, wir sind sehr stolz darauf. Aktuell haben wir einen Zuschauerschnitt von ungefähr 230, 240 Leuten bei jedem Heimspiel. Das waren im letzten Jahr im Schnitt noch knapp 100 weniger. Das bestätigt ja auch die Arbeit von vielen, die da involviert sind. Und vielleicht auch, danke für das Kompliment, das nehme ich mal an mich so an, für den Handball, den wir spielen, auch mit den Damen zusammen. Diese Symbiose wird angenommen und immer mehr machen kann man natürlich. Da gibt es auch ein Team, welches für die Heimspiele jetzt zuständig ist. Es sind viele Ideen da. Die Umsetzung ist natürlich auch immer manchmal an monetäre Mittel geknüpft. Aber auch da sind einige Sachen im Petto, sei es eine neue Leinwand, wo man Sachen, Werbung und Einspieler rauf projizieren kann. Wir streamen ja jetzt seit neuestem alle Spiele, das will man nochmal verbessern, professionalisieren. Also da sind viele Dinge auch angeschoben. Einiges braucht manchmal seine Zeit, einiges braucht auch manchmal behördliche Genehmigungen. Ja, aber auch da wird sich die nächste Zeit noch ganz viel entwickeln.
Sprechen wir mal über dich als Trainer. Man hat während der Spiele schon den Eindruck, dass du ein sehr emotionaler Trainer bist. Zweimal hast du dir zuletzt Zeitstrafen eingehandelt. Denkst du dann hinterher in einer ruhigen Minute schon mal, da muss ich ein bisschen ruhiger werden?
Also ja, natürlich als Trainer reflektiert man ja immer und auch da bin ich selbstkritisch. Ich weiß, dieser Wandel von mir als Person unter Wettkampfbedingungen ist ein sehr großer Wandel im Gegensatz zum Trainingsbetrieb oder fernab von meinem Privatleben oder beruflichen Leben. Da ist der Wandel sehr, sehr eklatant. Natürlich reflektiere ich das, denke mir auch manchmal, einige Sachen sind drüber. Auf der anderen Seite möchte ich mich da nicht grundlegend ändern, weil das ist meine Leidenschaft, der Handball. Und diese Leidenschaft unter Wettkampfbedingungen hat mich auch dahin gebracht, wo ich bin als Trainer, vielleicht auch als Sportler selber. Die möchte ich mir nicht ganz nehmen und dann wäre ich nicht ich. Dass ich in den Nuancen vielleicht die Situation kontrollieren oder anders angehen kann ich, ja, aber die eine Zeitstrafe, die du ansprachst von den beiden, die war nicht schlau von mir, hat mein Team auch benachteiligt. Die andere würde ich immer wieder so annehmen, weil ich mein Team auch schützen möchte, wenn es an die Gesundheit geht. Und von daher, emotional bin ich ja, vielleicht für einige auch emotional drüber. Manchmal, um Diskussionen zu kurz zu halten, wenn dieses Thema aufkommt, sage ich ja, ein Jürgen Klopp wird das auch oft angeprangert, ist aber für mich einer der weltbesten Trainer. Deswegen würde ich ja Emotionalität und die Leidenschaft für diesen Sport, den ich lebe, nicht immer negativ auslegen, wenn man hört, dass er sehr emotional ist.
Wie kommst du denn überhaupt runter nach so einem Spiel? Das ist ja schon meistens sehr, sehr nervenaufreibend im Handball.
Das geht bei mir echt schnell, wenn ich in der Trainerkabine dann sitze. Da beginnt dann schon ja die Reflexion und auch die vielleicht mitunter Selbstkritik in bestimmten Szenen. Und dadurch, dass unsere Sportart als Trainer so komplex ist, so schnell, dass wir immer die Möglichkeit haben zu wechseln, der Gegner schiebt jetzt einen großen oder eine große Spielerin für eine kleine rein. Wie reagiere ich darauf? Die Abwehrformation des Gegners wird umgestellt. Wie reagiere ich darauf? Uns macht eine bestimmte Situation. Also deswegen ist mein Kopf die ganze Zeit unter Vollspannung und Dampf und am Überlegen und Rattern, dass ich mich nach den Spielen fühle ich mich so leer. Am Abend geht da eigentlich nicht mehr viel und deswegen ist da auch eine Grundentspannung da, weil ich mich wirklich leer fühle.
Wie würdest du dich selbst als Trainer beschreiben? Was für ein Trainertyp bist du?
Schwierig. Also das ist natürlich das Schwierigste, sich selbst treffend zu beschreiben. Ich würde sagen, ich bin akribisch, zielorientiert, vielleicht manchmal zu perfektionistisch eingestellt, weil das manchmal auch hinderlich sein kann. Du musst ja als Trainer versuchen, alle immer mitzunehmen. Und das ist natürlich der besondere Weg, wenn du mit so vielen Charakteren zusammenarbeitest, die völlig unterschiedlich sind, immer alle auf the same page zu haben. Das ist die große Kunst. Und da kann ich mich vielleicht auch noch verbessern, aber generell glaube ich, für die Leidenschaft lebend sind meine Stärke ausbilden, verbessern und ja, Schwächen habe ich auch.
Okay, du hast ja bislang ausschließlich Frauen- und Mädchenteams trainiert. Würde es dich reizen, mal eine höherklassige Männermannschaft zu übernehmen?
Wenn ich ganz ehrlich bin, das Einzige, was mich reizen würde, weil das auch ein Thema ist, was bekannt ist, ist, dass man monetär sich besser darstellen könnte in der dritten Liga, wenn ich das vergleiche, ist ein ganz im Männerhandball andere Summe im Umlauf, auch was ein Trainer als Aufwandsentschädigung bekommt oder vielleicht in der dritten Liga sogar an Gehalt. Das wäre das Einzige, was mich reizen würde. Ich finde es beim Frauenhandball ganz spannend. Ich persönlich finde Frauen als Wesen komplexer. Fängt im Jugendbereich an, einem pubertierenden Junge oder jungen Mann sagst du, geh durch die Lücke. Der macht das mit einer gewissen Maskulinheit und Frauen dahinter hinterfragen mehr, warum soll ich das machen, was habe ich davon? Und das finde ich ganz spannend, auch die Charakterwesen. Frauen, finde ich, vielleicht ist das auch, weil ich selber ein Mann bin, dass ich da vielleicht bisschen anders denke oder weit weg, finde ich tiefgründiger. Und das finde ich in der Menschenführung und Teamführung einfach interessanter. Und der taktische Aspekt beim Frauenhandball ist größer als beim Männerhandball, da zählt eher Kraft und Athletik. Und das finde ich auch wiederum spannender als Trainer, eben damit mit den Komponenten zu arbeiten.
Du kommst ja aus der Lübecker Ecke und wohnst in Delmenhorst. Wie bist du damals eigentlich nach Vechta gekommen?
Ja, also auch bei uns war es so. Ich bin Vater einer 4-jährigen Tochter. Wie bei vielen, Corona hat das Leben sehr durcheinander gebracht. Und ich als Niederlassungsleiter in einem Chemikalienbetrieb und meine Partnerin und Mutter meiner Tochter die Einkaufsleiterin in einem Betrieb ist. Dazu haben beide aufwendige Hobbys, ich im Leistungshandball, sie im Leistungspferdesport. Da ist die familiäre Unterstützung wichtig, dass die Tochter in dem Fall nicht zu kurz kommt. Und da ich an der Ostseeküste wenig Verwandtschaft nur noch habe, meine Mutter wohnt am Schliersee, mein Vater ist in Saarbrücken lebend, haben wir hier familiäre Unterstützung von meiner Partnerin-Seite, die Familie aus. Und ja, da hat man eins und eins zusammengezählt, besonders in der Corona-Phase, dass wir unsere Zelte in Ratekau, was seinerzeit bei Lübeck, abbrechen und vorübergehend erstmal in die Ecke Delmenhorst ziehen. Und so bin ich hier letztendlich ziemlich spontan, überraschend.
Wie kam der Kontakt damals zustande?
Es war witzigerweise so, ich habe ja erst ein kurzes Intermezzo bei der HSG Delmenhorst gehabt. Sportlich war es erfolgreich, aber ich habe für mich gemerkt, das war fünfte Liga, ohne das despektierlich zu meinen, die Damen seinerzeit haben es wirklich toll gemacht und waren auch tolle Charaktere und haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten sportlich das Beste gegeben. Aber für mich, ich komme aus der Leistungssportecke und war es eine andere Welt, die ich bis dato nicht kannte. Einmal kurz da reingucken war okay, aber ich habe recht schnell gemerkt, dass es nicht die Erfüllung für mich ist im sportlichen Rahmen, was meinen Anspruch angeht. Und nachdem das offiziell wurde, 48 Stunden später, klingelte mein Telefon. Der Vorstandsvorsitzende Jörn Borchardt von SSN Vechta war dran. Bis heute weiß ich nicht richtig, wie der Kontakt oder wo Jörn in dem Fall meine Nummer her hatte und den Kontakt und auch, dass ich vielleicht für das Team interessant sein könnte. Also ich muss leider sagen, ich weiß es noch immer nicht ganz genau. Müssen wir mal ein bisschen nochmal nachbohren, genau.
Ja, jetzt bist du fast anderthalb Jahre Trainer in Vechta. Was ist so dein Eindruck von der Gegend hier?
Also von der Gegend selber finde ich eine sehr schöne Gegend. Ja, noch ein bisschen Idylle. Man sieht es ja auch, dass die Gegend wirtschaftlich gut funktioniert. Wenn ich durch die Altstadt hier gehe oder die Stadt, fühle ich mich wohl. Sehr sauber alles, sehr aufgeräumt, sehr ordentlich. Kontrast zu Delmenhorst, wo ich ja jetzt recht dran bin. Also von daher, ich hätte es mir selber vorstellen können, hier näher ranzuziehen, meine Partnerin auch und die Familie. Allerdings steht da entgegen, dass ich natürlich ab und zu nach Hamburg ins Büro pendeln muss. Ja, auch die Leute sind sehr offen, das sieht man in der Halle, das sieht man auch, wenn man die Stadt geht, sehr hilfsbereit. Von der Gegend schätze ich sehr, sehr schnell, sehr schätzen gelernt.
Kannst du dir auch vorstellen, länger bei SFN zu bleiben? Wie sieht da deine sportliche Lebensplanung aus?
Ja, die sportliche Lebensplanung ist bei mir immer, hintergestellt hinter die Familienplanung. Das steht über allem und auch der Beruf, dadurch, dass ich Vollzeit angestellt bin, dass mein Lebensinhalt ist, Familie und Vollzeitjob, ist Handball immer noch meine Leidenschaft und mein Hobby. Solange ich hier in der Region bin und Fechter mit mir zusammenarbeiten möchte, kann ich es mir vorstellen. Wenn wir jetzt natürlich wieder an die Ostseeküste ziehen, hat sich das natürlich erledigt. Ab dato fühle ich mich hier wohl. Hier bewegt sich im Verein bei den Sportfreunden Fechter oder Sportfreund Niedersachsen Fechter ganz viel. Das bringt Spaß, da mitzuwirken oder auch meine Erfahrungen da einfließen zu lassen, weil wir mitunter ein tolles Team haben, welche auch bereit sind, vielleicht nochmal Neues aufzunehmen, Neues zu entwickeln. Sportlich kann ich mir hier noch mehrere Jahre vorstellen. Wie es dann privat aussieht, das müssen die nächsten Jahre entscheiden.
Ja, du sagtest ja, du hast eine Frau, eine kleine Tochter, du hast einen Vollzeitjob bei einem Chemieunternehmen. Hast du eigentlich auch mal Freizeit?
Also das fragen mich viele, da kommt eher die Frage, wann ich denn mal schlafe. Auch wenn ich bestimmten Personen bei uns im Verein irgendwann nachts um 2 wieder irgendwelche Ideen oder Sachen schreibe oder Videoanalyse mache nachts. Gott sei Dank, mein Leben zieht sich durch. Ich brauche anscheinend wenig Schlaf. 6 Stunden lang mir aus, dann fühle ich mich fit. Und ja, ich hab Freunde, ich habe Hobbys, fernab vom Handball oder ja, ich habe genug Zeit. Es ist ja am Ende immer im Leben, ich glaube, ich bin jemand, der sehr koordiniert ist, was Termine angeht und auch ziemlich schnell auf wesentliche Punkte kommt und sich nicht aufhält mit viel Ablenkung, die das Leben heute manchmal bietet, wo ich der Meinung bin, man hat nur ein Leben und ich muss nicht jeden Tag 2 Stunden auf Facebook oder Instagram rumscrollen. Bringt mich im Leben nichts weiter und trotzdem schaue ich da auch manchmal rein und bin informiert. Von daher, ja, wenig Freizeit, wenn das andere definieren, aber ich finde, ich habe genug Freizeit für schöne Dinge im Leben und das Wichtigste, ich habe genug Zeit für meine Tochter.
Und was machst du mal, wenn du Freizeit hast?
Ja, dann gehe ich gerne mal pokern auf Turnierniveau, nehme an deutschen Meisterschaften teil oder internationalen Turnieren. Interessiere mich sehr für andere Sportarten, die ich dann auch gerne mal im Fernsehen gucke, fernab von Handball, Tennis oder Formel 1. Und ansonsten das klassische Freunde, lese gerne, bereise gerne die Welt und entdecke gerne neue Sachen. Mach dann mal einen Bootsführerschein oder geh Bungee-Jumping machen oder einen Fallschirmsprung. Also da versuche ich auch so getreu. Man hat nur ein Leben, man sollte sich ausprobieren und vieles erleben.
Ja, du hast ja eine 4-jährige Tochter. Hat sich dein Umgang mit den Spielerinnen irgendwie verändert, seit du eine Tochter hast?
Also im Seniorenbereich würde ich sagen nein, weil bei mir ist das ja so, ich bin ja in beiden Bereichen unterwegs gewesen, im Juniorinnenbereich, C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend, aber auch im Seniorenbereich. Das sind bei mir automatisch passiert da, als ob jemand einen Schalter umlegt, Thema Geduld, Thema wie erkläre ich was, das ist für Jugendmannschaften ganz anders. Da kann ich eher die Eltern verstehen, wie ihre Ansichten manchmal waren. Oder wenn ich früher Diskussionen hatte und die vielleicht nicht ganz greifen konnte, kann ich das jetzt mehr oder auch im Nachgang fühle ich das jetzt eher, wenn es um Themen wie Sorge um das eigene Kind geht und wo ich auch sagen muss, manchmal ist das heutzutage in unserer Gesellschaft, Stichwort Helikoptereltern, vielleicht manchmal etwas überzogen aus meiner Sicht. Aber das, glaube ich, hilft mir schon im Umgang, vielleicht auch später im Handball, eine eigene Tochter oder ein eigenes Kind zu haben. Bei Senioren hat es keinen Einfluss.
Du bist ja sehr sportinteressiert, auch über den Handball hinaus. Gibt es Sachen, die der Handball von anderen Sportarten noch lernen könnte?
Ganz viel, ganz viel. Ich bin ja auch begeisterter Anhänger vom American Football. Und da versuche ich mir als Trainer ganz viel rauszuziehen, einfach dieses taktische Umstellen, auch auf Situationen reagieren. Kann der Handball lernen? Der Hockey hat teilweise schon von anderen Sportarten gelernt, wenn ich mal einen Quervergleich ziehe, so von oben herab gucken auf das Spielfeld mit Trainer sind über Funk verbunden und im Fußball hat das ja auch jetzt Einzug gehalten, dass andere Trainer an der Seitenlinie sofort Videoinformationen bekommen. Da kann der Handball lernen, was der Umgang mit neuen Medien angeht oder der Digitalisierung, aber auch, glaube ich, im Eventcharakter. Ich glaube, unsere Sportart ist so athletisch und schnell, dass man das ja noch besser ausschmücken kann, was Heimspiele, Präsentation angeht. Da sind uns Basketball, Eishockey auch weiter, viel weiter, finde ich, voraus. Sieht man an Raster Fechter, dass ein Spiel zu einem Event wird. Bisschen manchmal muss man aufpassen, dass es nicht vom Familiären wegrückt, was ja bei uns die Stärke ist. Aber ich glaube, da kann ganz viel noch passieren. Aber auch da, bei uns in der Sportart, ist es immer eine Ressourcenfrage. Ressource Mensch, Ehrenamt, was immer schwieriger wird. Oder aber auch natürlich das Thema Geld.
Der Fußball ist ja zuletzt stark in die Kritik geraten, auch durch diese desolate WM in Katar, aber auch durch die Kommerzialisierung. Siehst du das auch so, dass das für eine Sportart wie Handball eine Chance ist, den Rückstand auf den Fußball etwas zu verkürzen und mehr Fans zu gewinnen?
Also diese Diskussion, die gibt es schon seit 20 Jahren oder diese Ansätze. Und im Handball ist es so, immer wenn eine WM oder Olympia ist und man ein gutes Ergebnis eingefahren hat, dann war da ziemlich schnell davon die Rede, das beflügelt unseren Sport. Und aus den letzten, ja, wenn ich es überblicke, 20 Jahren, waren dann das immer ein, zwei Jahre mit einem kleinen Peak, wo ein bisschen Begeisterung da war. Und wie bei vielen anderen Sportarten in Deutschland, wie du schon sagst, der König Fußball frisst alles auf. Und die anderen Sportarten sind dann wieder ferner liefen. Von daher sehe ich die Chance nicht da. Nein, das muss von unten heraus in der Jugend passieren, dass da Begeisterung geschaffen wird, weil die mediale Welt, da kommen die anderen Sportarten nicht an. Und Handball hinkt da immer weiter hinterher. Es gibt kein Handball im Free-TV, einige Nationalspiele. Ansonsten muss man alles über Bezahlfernsehen schauen. Das ist ja der Hauptberührungspunkt. Und der Fußball wird größer. Ich glaube, so lange, bis irgendwann vielleicht die ganze Menschheit da satt ist und mal rechts und links schaut. Aber bis dahin hat der Handball keine Chance, auf dieser Ebene zu wachsen.
Gut, Christoph, vielen Dank bisher. Zum Abschluss würde ich dich gerne noch zu einer kleinen Schnellfragerunde einladen. Bist du bereit?
Gerne.
Okay. Berge oder Meer?
Definitiv Meer als Ostseekind.
Stadt oder Land?
Boah, Kleinstadt bis mittelgroße Stadt.
Bier oder Rotwein?
Weder noch, wenn dann mal einen guten Rum.
Jeans oder Anzug?
Ja, arbeitstechnisch Anzug, ansonsten eher Jogginghose.
E-Bike oder Fahrrad?
Fahrrad definitiv.
Hörbuch oder gedrucktes Buch?
Gedrucktes Buch.
Deine Lieblingsmusik?
Kommt auf die Stimmung an, kann ich nicht beantworten, breit gefächert.
Deine Lieblingsstadt?
Lübeck.
Dein Lieblingsfach früher in der Schule?
Sport.
In 5 Jahren ist SFN Vechta?
Ich hoffe, ein etablierter Drittligist mit Chance und Ambition noch eine Liga höher.
Das war's auch schon. Vielen Dank, dass du hier warst, Christoph. Das hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute und deiner Mannschaft eine entspannte Restsaison. Wir sehen uns in der Halle, würde ich sagen.
Ich danke dir für die Einladung. Hat mir auch Spaß gebracht. Ich freue mich, dich in der Halle zu sehen. Ich hoffe, alle Zuhörer auch. Mal auf eine kleine Apfelsaftschorle nach dem Spiel in der Halle bei uns in Vechta.
Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Die nächste Folge der Auszeit gibt es am 30. März, wie immer am letzten Donnerstag im Monat. Bis dahin alles Gute. Mein Name ist Andreas Hammer. Bis zum nächsten Mal.
Das war Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion.